Glück gehabt, auf Spurensuche in Patagonien. Feuerland und die Magellanstraße hatte ich wieder verlassen, auf dem Weg in den Norden. 10 Tage bis 2 Wochen würde ich nun mit dem Bus durch den Windgürtel der brüllenden 40er ziehen. Die Kaps und wichtigen Flussmündungen an der patagonischen Atlantikküste vom 50. bis zum 40. Breitengrad abfahrend. Auf den Spuren Fernando Magellans, der Patagonien vor 500 Jahren entdeckt und dem Land seinen Namen gegeben hatte. Dessen Flotte in Spanien mit 5 Schiffen aufgebrochen war, von denen am Ende eines, die Victoria, die erste Reise um die Welt vollbringen sollte. Aus den alten Logbüchern kannte ich die Ätmale und Ankerplätze der Magellanschen Expedition sehr genau. Zurzeit reiste ich durch völlig verratzte, vom Wind gezeichnete Orte an der Küste, wo die Schalter in den Busbahnhöfen nur nachts offen hatten, weil die Busse hier nur nachts hielten. Es gibt eine argentinische Überlandstraße, die Ruta 3, beginnend in Ushuaia, kurz vor Kap Horn, dann 3000 Kilometer bis Buenos Aires. Großer Verkehrsknotenpunkt im tiefen Süden ist Rio Gallegos, knapp oberhalb der Magellanstraße. Dort sammeln sich die Leute aus Feuerland und aus dem chilenischen Punta Arenas im Westen, wenn sie in den warmen Norden wollen. Und in Rio Gallegos fahren dann jeden Abend um 6 und um 8 2 Busse ab, ohne Umstände bis in die sternenferne Hauptstadt. Ich kam aus der tiefsten Einsamkeit der westlichen Magellanstraße auf die Busroute. Die letzten Tage hatte ich zwischen den Gletschern und Walen um die Insel Carlos Tercer, Carlos III., verbracht. Mein Führer in der Magellanstraße war Thomas Marussi, genannt Tom Patagon. Ein junger Mann, aufgewachsen im Torres del Paine Gebirge, der auch bei patagonischem Wind und Wetter keine Kopfbedeckungen tragen mochte. Sie veränderten, sagte er, seine Wahrnehmung der Landschaft. Wenn Wind und Wetter richtig garstig wurden, stopfte er sich eine Haarsträhne in die Ohren. Das genügte ihm auch bei einer stürmischen und eiskalten Fahrt mit dem Motorkreuzer Esturgon, die ich mit ihm in der Meerenge rund um das Kap Froward machte, den südlichsten Punkt des amerikanischen Kontinents. Feuerland am anderen Ufer ist bekanntlich eine Insel. Wir beide vorn am Bug der Esturgon zwischen Schauer und Gischt, ich die Kapuzen meines Überlebensanzugs und der Regenjacke auf dem Schädel. Tom Patagon trug stets eine Kette von selbstgedrechselten Kugeln aus Längerholz um den Hals, dazu die Kralle eines Kondors und den Eckzahn eines Pumas. Beide Tiere hatte er irgendwann, halbtot, im Torres del Paine Gebirge aufgelesen. Ich sah weitere Relikte später in seinem Haus im Wald hoch über Punta Arenas. Tom war erst 20 Jahre alt. Obwohl wir so verschieden waren im Alter und im Herkommen, hatten wir draußen im Westen der Magellanstraße, in der unbezwinglichen Schönheit des Wassergebirges am Rande des südlichen Ozeans, eine gemeinsame Ader gefunden. Glück gehabt, Reisender. Tom war ein Sammler wie ich. Er zeigte mir ein paar seiner Stücke, den Puma-Schädel auf dem Wandregal neben einem antiquarischen Buch über die Sprache der Yamanas. Glänzende rote Steine von der Insel Carlos III. Den Kondorschnabel, der an einem Lederriemen von der Decke herabstieß. Wir machten einen Hike, eine kurze Wanderung hinter seinem Haus, den Berg hinauf, durch den regenschweren Nationalpark. Lauter Südbuchen der Arten Lenga und der immergrünen Keube. Gibt nicht mal deutsche Namen für diese Bäume, das sollte es aber eigentlich. Thomas und ich sprachen darüber, einen alten, fast ganz vergessenen Kanu-Trail der Yamana-Indianer wieder zu entdecken und zu befahren. Eine andere Reise in einem künftigen Jahr. Zu Hause in Schleswig-Holstein war ich einmal der alten Route der Wikinger gefolgt, von Haithabu an der Ostsee bis in die Nordsee. Der Yamana Trail, von dem Thomas mir erzählte, führte von der westlichen Magellanstraße die Kanäle und Halbinseln der Darwin-Kordillere hinunter bis zum Kap Horn. Thomas war ein Patagonier, der die Städte mied, wo es nur ging. Im Unterschied zu den meisten Leuten lebte er im Land seiner Träume. Er hing teils der Lebensweise der Indianer nach und hatte zum anderen schon als Kind mit den Gauchos im Hinterland des Torres del Paine Gebirges den Mate-Tee getrunken. Dabei war er alles andere als ein Provinzler. Er sprach fließend Englisch, hatte in Nordamerika und Brasilien Mountain Climbing trainiert. Seine Vorliebe für das Einfache, ein Kanu zum Beispiel, hielt ihn nicht davon ab, ein modernes Speedboat zu gebrauchen, wo es nützlich war. Mit Juan Capella Azuela, dem Walforscher, der unser Camp auf der Insel Carlos III. Leitete, war er 2-mal auf der Isla Noir im Pazifik gewesen. Das Speedboot schaffte die Strecke von Carlos III. Über den offenen Ozean in 2,5 Stunden und gab seiner Mannschaft somit die Freiheit, auch kleine Phasen guten Wetters für die Passage zu nutzen. Auf der Isla Noir befindet sich die einzige Kolonie von Felsenpinguinen an der gesamten Westküste Südamerikas. Die nächsten Verwandten leben auf den Falklandinseln. Der Rockhopper, mit rund 40 Zentimetern eine der kleineren Pinguinarten, baut seine Nester nur an Felsenküsten und kann beim Klettern fast so hoch springen, wie er groß ist. Er ist ein besonders farbiger Vertreter, hellgelbe Federn am Kopf, der Schnabel rotbraun, die Augen sind leuchtend rot.